Schauen wir uns doch mal Leute an, die älter sind und die haben ja häufig so eine, na nicht Altersweisheit, aber die haben doch, sehen alles ein bisschen gelassener oder vieles deutlich gelassener. Und dann gibt es diesen Begriff der posttraumatischen Reifung. Also wenn jemand durch ein Trauma durchgegangen ist, durch eine Traumafolgestörung durchgegangen ist, wenn man da schaut, was hat das eigentlich bewirkt? Die Beziehung zu den anderen, dann die neuen Interessen, also Sachen zu machen, dass man auch neue Wege geht, dass man aber auch sich selber mehr Selbstverantwortlichkeit gibt, mehr Eigenverantwortlichkeit und dass man, und das finde ich total toll, dem eigenen Leben nach eine bessere Wertschätzung gibt. Also ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, ihr müsst am Abend noch in den Spiegel schauen können und sagen, das war ein guter Tag und das hast du gut gemacht.
Professor Schneider, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Als ich die Einladung Ihres Verlages bekommen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dachte ich, endlich jemand, der davon Ahnung hat, weil das Thema Traumata ist, glaube ich, aktuell so gehypt, fast schon unangenehm gehypt, weil das am Ende des Tages um etwas Unangenehmes und Schwieriges im Leben geht. Deswegen wollte ich mich unbedingt mit einem Profi da austauschen und freue mich, Sie in unserem Leader Talk begrüßen zu dürfen. Ihr Buch ist auch super spannend, auch von der Erzählart, weil dass es kein Fachbuch im klassischen Sinne ist, sondern Sie versuchen zu veranschaulichen durch Storytelling, worum es geht. Und vielleicht zum Einstieg. Trauma, ist das eine Krankheit oder eine Verletzung?
Naja, es kommt darauf an, reden wir jetzt über den medizinischen und psychologischen Begriff oder reden wir jetzt so unter uns? Wenn wir unter uns reden, dann kann ich sagen, naja, es hat vielleicht irgendwas nicht geklappt bei unserer Verabredung heute. Da bin ich ja echt traumatisiert und das finde ich jetzt ganz bescheuert und das geht gar nicht. Das hat aber mit dem medizinischen, mit dem psychologischen Begriff gar nichts zu tun. Also was wir brauchen, um eine Diagnose einer Traumatisierung zu stellen oder einer Traumafolgestörung, das ist zum einen ein ganz extrem bedrohliches oder entsetzliches Ereignis, was singulär sein kann, einmalig sein kann oder was mehrfach aufgetreten ist. Aber dazu brauchen wir auch noch akute Krankheitszeichen. Und wenn die akuten Krankheitszeichen nicht auftreten, ist es auch keine Traumafolgestörung.
Und es gibt Menschen, die mit unterschiedlichen traumatischen Erlebnissen unterschiedlich zurechtkommen. Einige zerbrechen dann an solchen Ereignissen, die anderen kommen relativ gut hinweg. Woran liegt das?
Ja, es gibt ein paar prädisponierende Faktoren. Es gibt erstmal, weil das ist auch häufig so eine Annahme in der Bevölkerung, es gibt keinen Traumagradienten. Das heißt, je schlimmer das Trauma, desto eher kriegt man eine Traumafolgestörung. Das ist nicht so. Aber das Trauma selber muss eben, wie ich gerade sagte, so extrem bedrohlich sein. Es muss was ganz Einschneidendes sein. Und dann weiß man, dass maximal 20% der Betroffenen eine solche Störung bekommen. Das kann eine PTSD sein, kommen wir gleich nochmal dazu, oder kann auch was anderes sein. Und diese 80%, die das nicht kriegen, die haben häufig ja, Faktoren, dass sie in einer stabilen Beziehung sind, dass sie über ihr Erleben reden können, dass sie eigentlich gesund sind, dass sie finanziell okay sind. Also da gibt es so ein paar Faktoren, aber trotzdem kann eine schwere Traumatisierung trotzdem jeden treffen.
Okay. Und es gibt ja, glaube ich, Hypoinflation des Begriffes. Ich bin traumatisiert, was eigentlich dem Phänomen der Traumatisierung nicht gerecht wird. Stellen Sie das auch fest, vielleicht durch Social Media und diese Triggerwarnungen, die, ich weiß nicht, ob das günstig ist für die Menschheit, so viele Triggerwarnungen zu bekommen. Wie schätzen Sie das ein?
Also ist eine komplexe Frage mit mehreren Punkten. Das eine ist, dass das natürlich ein inflationärer Hype ist im Moment. Es gab mal eine Zeit, wo jeder eine Borderline-Störung haben wollte oder ADHS oder irgendwas anderes. Manchmal auch eine Depression. Im Moment ist es eigentlich mehr Traumatisierung. Und ein Faktor, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, war, um da aus wissenschaftlicher Sicht mal Klarheit reinzubringen, was ist überhaupt eine Traumafolgestörung, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung und so weiter. Also das ist das eine. Im Buch erkläre ich sehr genau, wie ich eben auch schon sagte, man braucht eben das Ereignis, das entsetzliche Ereignis. Das macht das Trauma, die Traumatisierung, aber zusätzlich eben Krankheitszeichen. Und wenn die Krankheitszeichen nicht da sind, hat das mit der medizinisch-psychologischen Traumastörung auch nichts zu tun. Triggerwarnung, das war das andere Stichwort, was Sie gerade sagten. Also ich habe Triggerwarnungen für völlig obsolet, vor allem ist es häufig auch schädlich. Also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Triggerwarnungen überflüssig sind, schädlich sind. Es gibt auch deutsche Studien dazu, aber auch internationale. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie traumatisiert sind, Sie haben so eine Traumafolgestörung und bekommen dann so eine Triggerwarnung, dann wird das ganze System wie eine Kaskade ausgelöst schon. Da muss man nicht warten, bis dann wirklich irgendwie der Film kommt oder bis und so weiter. Das geht alleine schon auf die Triggerwarnung selber. Und auf der anderen Seite braucht man die Triggerwarnung nicht, weil man durch eine Behandlung, durch eine Psychotherapie mit einer sogenannten Exposition, also ich stelle mich diesem Trauma, aber unter fachlicher Begleitung, da brauchen Sie auch keine Triggerwarnung. Und nur das hilft Ihnen, da wieder rauszukommen. Also Triggerwarnungen sind überflüssig und sie sind eher schädlich.
Ich habe bei Ihnen ein sehr spannendes Zitat zu Thema Exposition hier rausgesucht. Exposition ist Mut zur Wahrheit im eigenen Takt.
Genau. Also Exposition heißt einfach, man setzt sich diesem Ereignis, diesem schrecklichen Ereignis nochmal aus. Und man muss sich das so vorstellen, dass so eine Traumastörung eben auch eine Gedächtnisstörung ist. Und ich sage immer gerne den Studierenden, das Trauma braucht einen Ort, einen neuen, und braucht einen neuen Zeitrahmen. Denn wenn Sie Probleme haben mit solchen Traumafolgestörungen, dann gehören häufig Flashbacks, Dissoziationen dazu. Das sind Ereignisse, dass Sie auf einmal ganz unwillkürlich in dieser alten Vergangenheit wieder sind. Aber diese alte Vergangenheit wird als real, als jetzt erlebt. Das heißt, der Sinn jeder Therapie, jeder Psychotherapie ist, das Trauma wieder in die Vergangenheit zurückzuholen, sodass man zwar weiß, das war gewesen, ich habe das überlebt, das ist so und so passiert, aber ich erlebe es nicht mehr real. Das heißt, ich brauche einen neuen Ortsstempel und einen neuen Zeitstempel.
Wenn man sich mit traumatischen Ereignissen beschäftigt, ich weiß nicht, ob Sie das Ihren Studenten auch empfehlen, das Buch von Viktor Frankl, uns trotzdem Ja zum Leben sagen, weil er, glaube ich, das sehr, sehr gut beschreibt. Ja, und Sie sagen auch, das Gedächtnis speichert nicht nur Fakten, sondern Bedeutungen, und dass zwischen dem Reiz und Reaktion ein Riesenraum liegt, und wie man den Raum betritt und gestaltet, liegt in der eigenen Hand. Das ist die letzte Freiheit, die wir haben. Ja, wie haben Sie dieses Buch eingeschätzt? Weil von vielen wird das immer wieder hervorgehoben, auch in unserem Podcast.
Ja, finde ich gut. Am Ende meines Vorworts zitiere ich genau das. Also sinngemäß, dass man selber seine Kraft in die Hand nehmen muss und was dagegen machen muss. Also ich schätze Viktor Frankl sehr, der hat ja eine ganz schwierige Geschichte gehabt. Aber er ist als Psychotherapeut natürlich extrem wichtig gewesen. Und gerade auch in der Zuschreibung kann ich selber was an meinem Unglück verändern.
Und wenn man jetzt die Unterschiede zwischen Freud und Adler zieht. Ich habe bei Ihnen sehr viel Adler jetzt als Laie festgestellt, weil man aus der Perspektive, die Vergangenheit ist wichtig, aber irgendwann geht es um die Entscheidung heute für die Zukunft. Und das ist das, was eigentlich Adler in gewisser Art und Weise versucht zu stärken.
Naja, ich will mal so sagen, Freud und Adler sind jetzt nicht mehr die Koryphäen, die wissenschaftlicher Standard 2025 sind. Das Buch ist so geschrieben, es gibt in der Medizin, in allen Bereichen, das ist von Brustkrebs bis was der Teufel was, aber eben auch posttraumatische Belastungsstörungen, gibt es sogenannte S3-Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsmedizinischer Fachgesellschaften, der AWMF. Und das sind hochspezielle Bücher und Anleitungen mit Ableitungen, warum man zu Empfehlungen kommt, wo drin steht, wenn das und das ist, macht man das und das. Das ist Stand des Wissens. Und in diesem Buch kommt natürlich weder Freud noch Adler vor, weil das sind nur
nicht
wissenschaftlich geprüfte Dinge.
Okay.
Und mein Buch, das erschütterte ich, hat, oder meine Intention war, genau das aufzunehmen, was in diesen Leitlinien steht. Also nicht das, was alle selbst
ernannten
Leute sich selbst als Traumatherapeut vorstellen und vielleicht auch teuer verkaufen, sondern das, was wissenschaftlicher Standard ist. Und da ist die Psychoanalyse ganz klar kein Standard. Das ist vor allem die kognitive Verhaltenstherapie, das ist die Exposition. Das sind noch ein paar andere Sachen, aber es ist nicht die Psychoanalyse, jetzt egal, ob von Freud oder von Adler. Aber die Idee, die Sie sagten von Adler, die finde ich auch sympathisch. Man muss halt, man steht jetzt irgendwo, man muss nicht in die Vergangenheit schauen, aber man muss schauen, wie man weiterkommt.
Professor Schneider, um dieses Thema kreisen unglaublich viele Mythen. Mhm. Welche Mythen treffen Sie immer wieder an? Können Sie die entzaubern?
Naja, ich bin ja kein Zauberer, aber ein Mythos ist zum Beispiel, wenn jemand sowas hat, eine psychische Störung, egal welche, dann ist er ja selber daran schuld. Das ist die Stigmatisierung, die psychisch Kranken häufig entgegentritt, aber auch den Institutionen, aber auch Psychiatern, Psychotherapeuten und so weiter, den Angehörigen. Das ist eigentlich der wichtigste Mythos. Dann gibt es einen Mythos, gerade bei der posttraumatischen Belastungsstörung, da kann man ja sowieso nichts machen. Völliger Quatsch. Das kann man sehr gut behandeln, man muss nur die richtige Behandlung eben wählen.
Und wenn Sie so eine strukturierte vielleicht Vorstellung davon geben könnten, wie man so eine posttraumatische Störung behandelt. Was macht man da? Ich meine, Sie haben ja ein paar Begriffe schon aufgewendet, Exposition, und es gibt, glaube ich, auch diese Psychoeducation oder Psychoeducation, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Vielleicht erläutern Sie das, weil das so ein spannendes Feld ist.
Ja, zunächst mal muss man zu einem Fachmann gehen, das sind Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, das sind Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder psychologische Psychotherapeuten. Das heißt, diese selbsternannten Traumatherapeuten, die sich da überall tummeln, das kann man eigentlich vergessen. Und das Kriterium, was man vielleicht anlegen kann als Laie oder als Betroffener, ist, was bezahlt denn die Krankenkasse? Also das ist eine Krankheit wie jede andere, wie Brustkrebs und wie sonst was, wie Herzkasper. Wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt, kann man das eigentlich ziemlich vergessen, diese Behandlung, die da von irgendjemandem angeboten wird. Und die Behandlung läuft meistens so, dass sie zu einem Spezialisten kommen, vielleicht vom Hausarzt überwiesen, und dass der ihnen erstmal sagt, was für eine Diagnose sie haben. Und dazu muss er sie intensiv untersuchen. Ohne Diagnose braucht man gar keine Therapie zu machen in der Medizin. Und wenn man eine Diagnose hat, zum Beispiel jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung, dann ist es ganz wichtig, dass der Patient selber ein sogenanntes Commitment hat, das, was Sie bei Adler eben sagten. Das heißt, ich muss selber mal mich am Schopf packen und muss da raus. Oder Frankl, ne, was der deutlich gemacht hat. Wenn dieses Commitment aus irgendwelchen Gründen nicht besteht oder noch nicht besteht, braucht man gar keine große Therapie zu machen. Dann muss man mit den Patienten, Patientinnen vor allem daran arbeiten, erstmal dieses Commitment herzustellen. Manchmal sind es äußere Einflüsse, manchmal sind es innere von den Patientinnen und Patienten. Das ist ganz unterschiedlich.
Entschuldigung, Professor Schneider, Sie sagen zum Thema Commitment. Ich fand einfach, einige Zitate fand ich super spannend. Commitment heißt, ich gehe weiter, auch wenn ich mich fürchte.
Ja. Aber das ist leichter gesagt wie getan.
Ja.
Aber das ist wieder typisch Frankl. Ne? Man möchte gerne, dass es einem gut geht, aber vielleicht kriege ich das im Moment gar nicht hin. Und dazu gehört eine ganz vertrauensvolle Beziehung auch zu den Therapeutinnen und Therapeuten. Wie geht jetzt so eine Psychotherapie weiter? Diagnose steht, Patient macht mit, vielleicht auch wichtig, die Finanzierung durch die Krankenkasse ist gesichert, es geht aber in der Regel fix. Dann kann man den Patienten genau erklären, was man vorhat. Und das ist in der Regel die sogenannte Exposition, die wir eben schon kurz angesprochen hatten. Das bedeutet die Konfrontation mit dem Trigger, also mit dem Trauma, aber unter sehr geschützten Bedingungen. Das heißt, der Patient, die Patientin erlebt das Trauma nochmal, aber weiß zu jedem Zeitpunkt, dass sie abbrechen kann, dass sie auch jederzeit sagen kann, das geht mir jetzt zu weit, ich möchte 2 Schritte zurück. Und der Therapeut leitet sie dadurch und das Ziel ist eben, diesen Orts- und den Zeitstempel zu bekommen. Das heißt, das Trauma wieder in die Vergangenheit zurück zu überweisen, sodass für den Patienten, die Patientin klar ist, das ist eine Vergangenheit, die kann mich nicht mehr einholen durch Flashbacks, durch Albträume, durch irgend sowas.
Man schließt Frieden sozusagen mit der Vergangenheit und sagt, das ist abgehakt, es ist nicht mehr da.
Ja, abgehakt ist sowas, schon abgehakt ist sowas eigentlich nicht sehr. Also wenn Sie als Kind vielfach vergewaltigt worden sind, wenn Sie eine medizinische OP hatten, also jetzt außerhalb von der Psychiatrie, Psychotherapie und hatten lebensbedrohliche Zustände erlebt oder Sie sind in irgendeinem Kriegsgebiet groß geworden, vergewaltigt worden und. Abhaken können Sie das eigentlich nicht, weil das Teil Ihres Gedächtnisses ist. Das wird weiter ein Teil von Ihnen sein. Aber das Entscheidende, was wir in der Psychotherapie machen können, ist, den Patienten mit diesem Ortsstempel, du bist hier, das Trauma war woanders, und mit dem Zeitstempel, das ist keine Vergangenheit, das bedroht dich jetzt, heute, hier, nicht mehr, damit Frieden zu schließen.
Und in Ihrer Praxis, Sie treffen so viele traumatisierende Ereignisse an. Wie geht man damit eigentlich als Mensch um? Ich meine, ist das für Sie auch ja, ich meine, das ist ja solche Geschichten, die denen zuzuhören, kann auch belastend wirken.
Ja, also ich finde es immer dann belastend, wenn ich nicht genau weiter weiß, wenn irgendwas hakt und ich habe keinen Lösungsvorschlag für den Patienten oder auch für mich selber. Wenn so eine Situation passiert, immer mit Kolleginnen und Kollegen absprechen. Das ist auch was, was ich Patientinnen und Patienten immer vorher sage. Dein Fall schildere ich auch anderen, um mit denen zu erarbeiten, was nur das Beste für dich ist. Ich sage jetzt du, das stimmt aber natürlich nicht. Ein Patienten sieht sich und kam mir jetzt voraus. Das verstehen die Patienten auch. Es gibt eigentlich keine Situation, kann mich nicht erinnern, dass Patientinnen oder Patienten immer gesagt haben, nee, das möchte ich aber nicht. Weil das natürlich vertraulich ist, da wird auch nicht der Name genannt und so weiter und so fort. Und die haben natürlich auch Schweigepflicht. Also ich muss sagen, mich belastet das nicht sehr. Vielleicht auch, weil nicht nur ich, sondern alle, die so psychotherapeutisch arbeiten, natürlich auch genug eigene Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen das auch Selbsterfahrung, was man im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung macht. Aber auch immer wieder die verschiedenen Fälle. Natürlich ist es nicht schön, wenn wir Patienten haben, die aus dem nächsten Stock springen oder von der Brücke springen und tot sind, die man vorher behandelt hat. Das muss man alles reflektieren und überlegen, was ist da schiefgelaufen. Ich leide schon mit den Patienten, das ist was anderes. Aber ich nehme das nicht, wie man so schön sagt, mit nach Hause und kann trotzdem gut schlafen. Ich glaube, wenn ich diese innere Ruhe nicht hätte, könnte ich auch nicht so eine Behandlung machen. Oder auch die Kolleginnen und Kollegen.
Bei Ihnen im Buch habe ich auch ein neues Wort, einen neuen Begriff für mich entdeckt, Selbstmitgefühl. Sie
ja.
sagen, Selbstmitgefühl ist der erste Schritt aus dem Gefängnis der Scham.
Also das Selbstmitgefühl ist halt gerade, ich muss vielleicht nochmal zurückgehen, wir haben jetzt über die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen. Da gibt es ganz ja, charakteristische Krankheitszeichen. Ich hatte ja gesagt, zu dem entsetzlichen Ereignis muss man eben Krankheitszeichen haben. Bei der PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung oder englisch PTSD, Stress Disorder, gibt es 3 Krankheitszeichen. Das eine ist das Wiedererleben durch die Intrusion, durch die Flashbacks, so wie ich eben sagte. Auf einmal schlägt ein Blitz ein und ich fühle mich in dieser entsetzlichen Situation, am damaligen Ort zur damaligen Zeit. Dann die Vermeidung, also so eine Situation, da mache ich 3 Bogen rum, damit ich nie mehr da hinkomme. Und das dritte ist die Wahrnehmung von der eigenen Bedrohung. Und das nennt man dann fachmännisch Hypervigilanz, Hyperarousal. Das heißt, mein Blutdruck geht hoch, ich schwitze, mein Herzschlag geht ganz schnell und ich bin furchtbar aufgeregt, habe auch eher so eine selektive Aufmerksamkeit auf Dinge, die mit diesem Trauma zu tun haben. Das ist die posttraumatische Belastungsstörung. Und seit wenigen Jahren definiert man auch eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die KPTBS. Da müssen diese 3 Kriterien dazukommen oder hinkommen zu dem Ereignis, aber daneben auch 3 andere. Und das kommt jetzt lange Rede, kurzer Sinn auch zu Ihrer Frage. Die Krankheitszeichen bei der KPDBS, also bei der komplexen, das sind vor allem Probleme bei der Affektregulation. Das heißt, ich habe ganz viele Probleme mit meinen Affekten, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, bezogen vor allem auch auf das Trauma. Und dann das Zweite ist die falsche Selbstwahrnehmung. Das heißt, ich habe Schamgefühle, ich habe Insuffizienzgefühle, Versagensgefühle, bezogen wieder auf das Trauma. Und das Dritte ist Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder sich anderen Menschen nahe zu fühlen. Und das Zweite, also diese falsche Selbstwahrnehmung, ist eigentlich das, was Sie nachgefragt haben.
Und wie entwickelt man so ein Selbstmitgefühl durch die Beziehung zum Therapeuten?
Ja, also ich sag mal so, in der kognitiven Verhaltenstherapie werden ja immer die falschen Annahmen miteinander, Patientin und Therapeutin miteinander versucht zu ermitteln und durch konstruktive zu ersetzen. Das heißt, da brauchen Sie natürlich eine enge Beziehung zu der Therapeutin, zum Therapeuten. Sie brauchen aber auch eine Anerkennung, dass der oder diejenige eben das gescheit macht, also nach dem Stand der Wissenschaft. Und dann ist das ein Prozess von mehreren Stunden, um miteinander dazu arbeiten.
Können Sie ein Beispiel nennen, damit das greifbarer wird? Also so eine kognitive Verhaltenstherapie, welche Instrument oder wie macht man das, diese Glaubenssätze abzustreifen oder neu zu verknüpfen?
Ja, also ich versuche diese Glaubenssätze, nennen wir es mal so, mit dem Patienten, mit der Patientin zu ermitteln und rauszufinden, was sind denn diese Glaubenssätze? Und dann kann ich den Patienten, Patientin darauf hinweisen, könnte man vielleicht auch anders sehen. Also es ist vielleicht nicht so, dass der Partner, nur weil er jetzt komisch geguckt hat, das sofort als Angriff auf dich, auf deine Persönlichkeit gemünzt hat. Sagt die Patientin, ja, stimmt, man könnte das vielleicht auch sehen, hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt oder hat keine Lust, jetzt noch aufzuräumen oder will sich erstmal hinlegen und schlafen, wenn er von der Arbeit kommt. Also indem man das versucht, mit den Patienten zusammen zu ermitteln, was ist die Ursache für ihre falschen Annahmen. Und die dann auch, das nennt die Kognition, also die dann auch wieder in einem Gehirn quasi neu zu vertraten.
Sehr spannend. Und wie lange dauert so eine Therapie, Herr Professor Schneider, aus Ihrer Erfahrung?
Das kommt darauf an, bei welcher Diagnose. Also die kognitive Verhaltenstherapie wurde begründet von Aaron Beck, einem Psychologen aus Philadelphia, vor mehreren Jahrzehnten, vor allem für die Depressionen. Aber man hat gesehen, dass die Therapie auch in unserem Fall jetzt für die posttraumatische Belastungsstörung gut ist. So eine Behandlung kann, wenn man eine Spezialform nimmt, das ist die narrative Expositionstherapie, 10-12 Sitzungsstunden dauern. Wenn man das in Deutschland macht, wo die Krankenkassen das bezahlen, wo man das evaluierter macht, dann dauert das vielleicht 20-25 Stunden. Das kann aber auch nach oben und nach unten abweichen. Also ist überschaubar.
Das ist in der Tat, ist, wenn man denkt, dass nach einem halben Jahr kann man da wirklich gut erfolgreich durchkommen, wenn es funktioniert. Was ich auch bei Ihnen super fand, Sie hatten den Begriff Werte erwähnt und Werte sind wie Fixsterne, sie helfen bei Dunkelheit. Fand einen sehr schönen Satz. Welche Werte, wie ermittelt man sie, wie stellt man, justiert sie, damit sie leuchten?
Ja, also wir nennen das die Skills. Das sind die Fertigkeiten, mit denen wir nicht nur bei der posttraumatischen Belastungsstörung Patienten, Patientinnen dazu bringen, neue Wege zu gehen. Und welche Wege macht man? Dazu braucht man, hole ich ein bisschen aus, die Werte. Also was ist eigentlich in meinem Leben wirklich wichtig? Das kann heute anders sein wie übermorgen. Aber es ist zumindest so, dass ich für heute sagen kann, das und das ist in meinem Leben für mich wirklich wichtig. Und dann gibt es die Ziele, die ich will, und auch diese Werte erörtere ich halt mit dem Patienten, mit der Patientin. Ich frage, wo stehen Sie denn im Leben? Was möchten Sie denn machen? Welche Werte haben Sie? Welche Fixsterne haben Sie? Manchmal, ich arbeite gerne mit solchen Bildern auch, also zum Beispiel Fixsterne oder solchen Begriffen, weil sich viele darunter mehr vorstellen können, als wenn man das so abstrakt fragt. Neben den Werten gibt es die Ziele, die ich konkret erfrage. Also, was will ich eigentlich erreichen in meinem Leben? Wie will ich die Werte denn umsetzen? Welche Ziele habe ich, um das hinzukriegen? Dann die Hindernisse. Was hat eigentlich bisher bewirkt, dass ich meine Werte, meine Ziele nicht umsetzen konnte? Das ist was, wo sich viele Patienten gar nicht drüber klar werden. Aber im längeren Gespräch können viele ganz klar sagen, das sind die Hindernisse. Und dann frage ich immer noch nach den Ressourcen. Also, was ist eigentlich gegenwärtig hilfreich? Was bräuchten Sie denn, um Ihre Ziele, Ihre Werte zu erreichen? Und mit diesem Raster kommt man richtig gut hin.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. In Ihrem Job die Fähigkeit, die Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, ist, glaube ich, entscheidend. Gibt es Fragen oder Fragestellungen, die Sie auch außerhalb Ihres Jobs jedem empfehlen würden, auch in einer Kommunikation, dass man jetzt zum Beispiel, wie man die Werte ermittelt oder die richtigen Prioritäten im Leben eruiert? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Ich weiß nicht, ob Beispiele, aber natürlich das, was ich als Psychiater, als Psychotherapeut gelernt habe, nutze ich natürlich unbewusst auch im Alltag. Aber wenn ich mit Ihnen jetzt zusammen wäre und wir würden uns irgendein Geschäft überlegen oder irgendwas anderes, ein Unternehmen gründen, dann würde ich Sie eigentlich nicht nach Werten, Zielen, Hindernissen und Ressourcen fragen. Das ist sehr speziell. Wenn ich aber mit meiner Frau zusammen bin und wir überlegen, wir haben beide jetzt irgendeine bestimmte Situation, dann kann schon vielleicht sich überlegen, was sind eigentlich die Werte, die wir jetzt zusammen haben, was sind die Ziele, was sind die Hindernisse, was sind die Ressourcen, wo wollen wir eigentlich hin? Es gibt ja verschiedene Lebensabschnitte und was wollen wir im nächsten Lebensabschnitt machen? Aber das mache ich nicht als Therapeut, zu Hause nicht.
Mit Ihrer Erfahrung der letzten Jahrzehnte schauen Sie auf die zwischenmenschliche Beziehungen mit anderen Augen, Herr Professor Schneider?
Also ich habe nur die beiden Augen, die Sie sehen. Keine Ahnung. Aber das ist ja was wir in der Psychotherapeutenausbildung lernen. Dass wir Menschen begleiten, dass wir aber wissenschaftlich fundiert denen begleiten. Und nicht, dass wir im Alltagsleben irgendwie besser oder schlechter zurechtkommen. Ich glaube, jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Das sind Psychotherapeuten genauso wie Sie und wie alle, die diesen Film hören.
Und wenn man jetzt die lang angelegte Studien anschaut, fast alle kommen zu dem Schluss, dass für die Gesundheit und für erfülltes Leben Beziehungen eine besondere Rolle spielen. Auch bei dieser Resilienzforschung, glaube ich, Vertrauensbeziehungen, Beziehungen. Ich habe bei der Recherche auf unser Gespräch bei Frau Professor Galeitner einen folgenden Satz gehört: Man sollte ein neues Menschenrecht einführen, das Menschenrecht auf eine unterstützende Beziehung.
Ja, das braucht man, glaube ich, nicht einführen, weil das gibt's ja. Das Problem ist die Umsetzung. Manche Menschen können keine solche Beziehung haben. Ich hatte ja erzählt, dass eins der drei Kriterien für diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist eben gerade Schwierigkeiten in Beziehungen. Oder wenn Sie überlegen, jemand, der eine ganz, ganz schwere Depression hat, so wie ich sie in der Klinik erlebe, dass Patienten im Bett liegen und kaum aufstehen können. Oder Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die eben auch mit anderen kaum auf einen Nenner kommen, weil sie immer irgendwas anderes sehen in dem anderen und in sich selber. Also das Menschenrecht kann man ja einführen, das können Juristen oder Politiker machen, aber es wird nichts nutzen. Aber natürlich ist es ganz wichtig, solche stabilen Beziehungen zu haben. Und viele, ich glaube, die meisten Menschen arbeiten daran. So ganz alleine ist, glaube ich, keiner gerne.
Ich habe mit Frau Dr. Saleh in unserem Podcast gesprochen und das ist ja Forensikerin, die auch unter anderem mit den Verbrechen zu tun hat und sie hat auch ihren Begriff Rucksack benutzt und die sagte, dass keiner auf die Welt als unbeschriebenes Blatt Papier kommt, sondern man hat ja schon einen Rucksack. Und wie sieht es mit der intergenerationellen Weitergabe von Trauma? Mhm. Gibt es da irgendwelche Evidenzen?
Ja, Frau Samir kenne ich ganz gut, weil wir haben vor 30 Jahren, 35 Jahren in Düsseldorf zusammengearbeitet. Da war sie Assistenzärztin. Und das mit dem Rucksack ist natürlich ganz richtig. Jeder hat seinen Rucksack, aber jeder ist auch für seinen Rucksack irgendwo verantwortlich, ob der bleibt oder nicht. Man kann manche, wenn ich jetzt irgendeine Herzerkrankung hätte und das Herz würde nicht mehr richtig schlagen und man kann auch nichts mehr dran machen, dann kann ich diesen Rucksack natürlich nicht ändern. Aber wenn jemand als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen würde, das geht ja gar nicht. Also erstens gibt es eine genetische Ausstattung, die neben den Umweltfaktoren, die im Laufe der Erziehung, aber auch im Laufe des Erwachsenenalters dazukommen, relevant sind. Also die Rucksackidee finde ich gut. Das mit dem unbeschriebenen Blatt geht gar nicht, weil jeder hat ja seine Erfahrungen, aber auch eben seine Genetik.
Ja, und sogar sehr differenziert darauf, wie man gezeugt wurde, in Liebe oder nicht, wie dann die Schwangerschaft verlaufen ist, das epigenetisch hat das dann schon sogar eine Auswirkung und das hinterlässt Spuren oder hat man Drogen konsumiert oder geraucht, das hinterlässt Spuren. Ja.
Also wie die Zeugung war, ist glaube ich nicht furchtbar erheblich, bin jetzt aber kein Experte dafür.
Ich auch nicht.
Aber es gibt natürlich ganz andere, weil erstmal die Genetik da ist, also das, was wir von unseren Blutsverwandten an mitbekommen haben. Dann gibt es die Epigenetik, also das, was die Eltern, Großeltern einem mitgegeben haben an Erfahrungen. Also nicht an genetische Ausführungen, sondern an Erfahrungen. Man weiß das zum Beispiel durch Untersuchungen von KZ-Häftlingen, von Damen, die schwanger waren, dass dort eine andere genetische Ausstattung bei diesen Kindern dann vorgekommen ist, die in Richtung Traumatisierung und Traumaerkrankung gegangen ist. Also ich glaube, es gibt ganz handfeste Dinge und die Sachen jetzt, ob wie die Zeugung war und so weiter, ist, glaube ich, ziemlich egal. Aber wichtig ist natürlich ein ganz liebevolles Elternhaus, Mutter-Kind-Beziehung, Vater-Kind-Beziehung möglichst auch. Und natürlich möglichst keine Armut, keine Hunger leiden, gute Bildung ist wichtig. Also man kann auch schon was gegen die Traumatisierung tun, wenn das alles so in seinem Einflussbereich liegen würde.
Sie haben jetzt KZ erwähnt und dann kommt mir sofort Frankl in den Sinn mit dem Thema Sinn. Weil seine gesamte Logotherapie basiert ja darauf, dass man einen Sinn im Leben finden sollte. Und also mit dem Nietzsche-Zitat, wenn du dein Warum kennst, erträgt so fast jedes Wie. Ja, wie sehen Sie diese Sinnfindung? Und zurzeit ist das ja auch unglaublich inflationär genutzter Begriff für alles. Purpose, Sinn und keine Ahnung was. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, ich bin da auch, glaube ich, kein Spezialist drin, aber das sind so die Werte und die Ziele, die ich vorhin genannt hatte, mit den Hindernissen, mit den Ressourcen. Aber die Werte und die Ziele, das ist, kommt ja sehr nah an diesen Sinnbegriff an. Aber Sinn kann natürlich auch irgendwie religiös bestimmt sein, philosophisch dominiert sein. Ich kann das nur als Psychiater sehen.
Und Sie sind ja schon sehr, sehr lange dabei. Merken Sie Unterschiede, wenn man die Dekaden vergleicht, wie Ihre Arbeit oder Inhalt Ihrer Arbeit vor 30 Jahren war und wie es jetzt ist? Ja, sind klar. Das andere Fälle, andere Zugänge, andere Menschen?
Also die Menschen, also die Patientinnen und Patienten sind nicht viel anders. Klar, die gucken zwischendurch aufs Handy, wenn ich was sage und was sie nicht verstehen, anstatt mich zu fragen, wie haben sie das denn gemeint. Das ist schon ziemlich inflationär und nervt manchmal, weil man kann ja auch drüber reden, wenn ich mich da irgendwie kompliziert ausgedrückt habe. Also die Menschen haben sich eigentlich nicht verändert. Die Beziehungen haben sich ein bisschen verändert, sind oberflächlicher geworden, die Menschen untereinander haben. Okay. Die Rolle der Familie ist lange nicht mehr so, wie das vor 30, 40 Jahren war. Aber ich glaube, was sich vor allem geändert hat, ist, wenn man an dem Beispiel posttraumatische Belastungsstörung geht, den Begriff gibt es erst seit den 70er Jahren. Anfang der 80er Jahre wurde der erst in die internationalen Diagnoserichtlinien aufgenommen. Also vorher hatte man gar nicht einen Begriff für das, was jemand hatte oder was der Patient selber auch empfunden hat. Und vor allem, was sich sehr geändert hat jetzt bei dieser Erkrankung, ist die Art der Psychotherapie, die man macht. Früher hat man die eingesperrt oder ich erzähle eine Geschichte von einem ukrainischen Soldaten in dem Buch, der sogenannte Kriegszitterer hatte. Das war ein Phänomen oder ein Begriff, der im Ersten Weltkrieg bei deutschen Soldaten häufiger angewendet wurde von den Militärs oder von den Behandlern. die einfach da standen und gezittert haben, Menschen, die das nicht mehr ertragen konnten, was sie da alles mitgemacht hatten. Das hat dieser Soldat mir auch von der Ukraine erzählt. Und den haben sie manchmal geohrfeigt, sagte er. Wenn das nichts genutzt hat, haben sie ihn geschüttelt. Wenn das nichts genutzt hat, haben sie ihn ein, zwei Tage irgendwo eingesperrt. Und dann seien die meisten doch wieder in Spur gewesen oder seien dann doch hinter die Front in die Psychiatrie gekommen. Also das ist keine Therapie, die man sich jetzt so vorstellt. Ukraine hat ja auch eine hohe Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, haben ein kaum ausgebildetes psychiatrisch-psychotherapeutisches System. Also das ist nochmal alles viel schwieriger. Und dieser Patient, der ließ sich auch von mir jetzt nicht behandeln, weil er gesagt hat, er will einfach nur zurück. Der war wegen einer ganz schweren, lebensbedrohlichen, somatischen, körperlichen Erkrankung im Krankenhaus bei uns in der Uniklinik. Aber er wollte nur zurück und sollte zu seinen Soldaten, Kumpanen und wollte mit denen weiterkämpfen, weil er gesagt hat, die Ukraine steht auf dem Spiel, damit Europa, wir können das retten. Der wollte keine Therapie machen.
Und wenn Sie zurückblicken, ich meine, anonymisiert, gibt es eine Geschichte, die Sie besonders bewegt hat und wo Sie sagen, das war auch besonders wertvolle Behandlung, weil Sie den Menschen in so einem Kontext richtig das Leben gerettet haben, wo Sie mit der sehr guten Erinnerung verbunden
haben? Also kann ich eigentlich nicht sagen, weil jeder Mensch ist irgendwie eigen und wenn man sich von einem Patienten, Patientin verabschiedet und alles hat irgendwie gut geklappt, das ist ein gutes Gefühl. Das macht Spaß, das geht dann natürlich wieder in die Wissenschaft, weil man beschreiben kann, was man gemacht hat und was zu welchem Ergebnis geführt hat. Die Patienten sind zufrieden. Es gibt aber auch viele Dinge, die mich bewegt haben, wo irgendwas schiefgegangen ist. In der Behandlung oder auch von äußeren Faktoren. Patienten mussten auf einmal aus irgendwelchen Gründen wegziehen oder sind ins Ausland gegangen oder mussten oder sind irgendwie ermordet worden, weil sie von dem früheren Täter nochmal nachgestellt worden ist. Also auch so Sachen kommen natürlich vor. Also einen einzelnen Fall kann ich schwer sagen. Was mich häufig beeindruckt, ist die Situation, wir haben eben über Konzentrationslager gesprochen, von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die dort verfolgt worden sind. Es haben ja wenige überlebt. Und ich habe viele von denen begutachtet im Rahmen von solchen sogenannten Entschädigungsleistungen, die der deutsche Staat denen geben sollte. Das ist viel zu wenig gemacht worden. Alles ist angezweifelt worden. Und da erzähle ich in dem Buch auch eine Geschichte von einem Ehepaar, die es sehr, sehr schwer hatten. Er hatte ein kleines Geschäft. Das hat ihn irgendwie so über Wasser gehalten, weil er auch nicht so viel drüber nachdenken konnte. Und seine Frau war fast immer zu Hause, alles abgedunkelt, konnte kaum rausgehen vor lauter Angst und diesen Intrusionen und Dissertationen. Und die habe ich viele Jahre begleitet und den Mann dann später auch noch als Therapeut, als dann die Frau auch noch gestorben ist. Ist für ihn die Welt einfach zusammengebrochen. Der war dann lange bei uns noch stationär, ist dann in Altenheim nach Frankfurt und ist dann dort verstorben, wahrscheinlich an Suizid, denke ich.
Okay. Und welche Rolle spielen Medikamente bei solchen Behandlungen?
In den posttraumatischen Belastungsstörungen im Moment wenig. Also es gibt, wenn ich jetzt eine Patientin hätte oder einen Patienten, die würden das fragen, würde ich sagen, ich kann Ihnen da kein Medikament empfehlen. Also so Sachen wie Beruhigungsmittel, Schlafmittel macht man alles nicht in so einem Fall, sondern man macht eben die Exposition, man macht diese kognitive Verhaltenstherapie oder diese narrative Expositionstherapie oder EMDR, eine andere Technik. Es gibt verschiedene wissenschaftlich evaluierte Techniken, um das Ganze anzugehen. Und Medikamente kommen im Moment da nicht in Frage. Aber es gibt eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, die im Moment, ich würde mal sagen, relativ vielversprechend sind, sodass vielleicht in 5 Jahren es durchaus Medikamente gibt, die helfen, diese Erinnerung wieder an den richtigen Platz und an die richtige Zeit zu setzen. Aber das kann dann nur unterstützend sein. Also man wird nicht ein Medikament nehmen oder eine Pille nehmen, wie man so schön sagt, oder eine Spritze bekommen. Und dann ist die Erinnerung und diese Flashbacks, dieses aufdringliche Wiedererleben auf einmal weg. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Spannende Entwicklungen. Man weiß ja nicht, was noch möglich sein wird. Bei diesen komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, es gibt ja innere Stimmen und ich hatte bei Ihnen auch ein spannendes Zitat gelesen. Wenn der innere Richter lauter ist als jede Außenwelt, braucht es einen inneren Verbündeten. Das ist, wir kennen, glaube ich, alle inneren Kritiker. Sie gehen eine Stufe weiter zum inneren Richter. Wie geht man mit diesem inneren Richter um oder mit diesen inneren Kritikern?
Erstmal muss ich als dem Patienten, der Patientin klar machen, dass es sowas gibt. Das ist auch so eine kognitive Unschärfe, nenne ich es mal. Also es sind Gedanken, die eigentlich da nicht hinpassen. Dass ich mich immer selber kritisiere. Ich hatte Ihnen erzählt, dass ein Krankheitszeichen bei der KPDBS, bei der komplexen, gerade diese Selbst, die Störung der Selbstwahrnehmung ist. Selbstvorwürfe und so weiter. Und das muss ich mit dem Patienten halt zusammen erarbeiten. Was sind denn deine inneren Kritiker? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es vielleicht so solche Zensoren? Gibt es solche Richter in dir? Und dann können wir darüber sprechen, was für eine Funktion haben die eigentlich? Und möchtest du die haben? Natürlich nicht. Und wie kriegen wir die weg? Und wie können wir die durch was Gescheites ersetzen?
Und wie macht man das jetzt einfach nur für die Laien? Gibt es da auch für den Alltag? Weil ich habe das auch jetzt, solche inneren Kritiker. Da hat man ehrlich gesagt manchmal keine Lust, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ich meine, der hat ja eine Funktion. Meistens das Überleben, aber gut. Ich weiß.
Kommt ein bisschen drauf an. Wenn Sie jetzt nach dieser Sendung sich überlegen, was lief gut, was lief schlecht, wo hat Ihr Partner gestottert, also ich, oder wo war eine Frage vielleicht nicht klar, war die Aufnahme irgendwie verwaschen, war irgendein Gerät kaputt? Das ist ja eine ganz normale Überlegung, was man eigentlich gemacht hat. War das gut, war das schlecht? Und es ist ja
was
gut,
man besser machen jeder, kann.
Ja. Was man besser machen kann, gegebenenfalls. Vielleicht ist es auch optimal. Ich habe im Moment den Eindruck, das läuft prima. Aber wenn Sie eine Krankheit haben, so eine ganz schwere psychische Erkrankung, und dann haben Sie so einen inneren Kritiker, das ist ja jetzt nur ein Synonym für die Selbstbezichtigung, dann haben Sie es ziemlich schwer. Also auch ein Beispiel aus dem Buch ist eine Frau, die als Kind in der damaligen DDR in einem Kinderheim war, in einem Durchgangsheim, und dort ganz schrecklich sexuell missbraucht worden ist von zwei Tätern. Und dann hat sie ganz zufällig diesen einen Täter nach vielen Jahrzehnten wieder an der Supermarktkasse in der Schlange gesehen, weil der mit seinem Fußballclub gerade in die Stadt gekommen ist, wo sie gelebt hat und gearbeitet hat im Westen. Und er hat auch noch den Schal von diesem Fußballclub um, und sie hat ihn gerochen, sie hat ihn gesehen. Sie wusste genau, das war der von damals. Der hat das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil sie ist einfach ohnmächtig geworden, ist in sich zusammengefallen. Und was häufig ist bei solchen Patientinnen, und so war das bei der auch, dass sie das, was passiert ist, auf sich selber beziehen. Also, dass sie sich selbst Vorwürfe machen. Und dass der innere Richter dann sagt, das hättest du aber nicht machen sollen. Du hättest nicht damals dem das erlauben sollen. Du hättest damals weglaufen sollen. Oder du hättest damals dies und jenes machen sollen, um das zu verhindern. Und das nennt man ja auch so Stockholm-Syndrom, dass man sich mit seinen Tätern identifiziert. Und das kommt, glaube ich, relativ selten so in der normalen Bevölkerung vor. Aber Menschen mit solchen posttraumatischen Belastungsstörungen, da ist das nicht selten.
Sehr, sehr spannend. Und man muss wirklich sehr, sehr gute Nerven haben, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Professor Schneider, deswegen danke, dass Sie da Ihr Leben dem gewidmet haben, weil das eine extrem wichtige Funktion ist. Und hilft uns, glaube ich, alle in Gänze gesünder zu sein. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Resilienz. Das ist ja, ich meine, Antifragilität, Resilienz, da gibt es ja unterschiedliche Begriffe in unterschiedlichen Ausprägungen. Haben Sie ein paar Tipps, wie man resilienter wird, mit dieser Unsicherheit da draußen besser zurechtzukommen?
Ach, ich glaube, Beziehungen, dann sagen viele Leute, gute Ernährung, Sport, gute Arbeit, genug Geld. Also da gibt es ja ganz viele Dinge, die verhindern, dass man krank wird. Ob das jetzt, das wird ja dann keine posttraumatische Belastungsstörung werden. Was Sie meinen, ist halt einfach, wie kommt man eigentlich die ganzen Bedrohungen, die wir so subjektiv empfinden im Moment. Da haben wir die Ukraine, da haben wir Gaza und Israel, da haben wir Trump, da haben wir Sudan, da haben wir, kann man ja endlos weitermachen.
Man könnte Nachrichten abschalten, das heißt, das hilft ja auch.
Das finde ich am allerschlimmsten. Das finde ich also in der Demokratie am allerschlimmsten, weil das verhindert ja dann, dass sie sich damit auseinandersetzen weiter, dass sie was ändern. dann gehen sie auch nicht mehr zur Wahl, weil sie da auch keinen Bock mehr dazu haben. Dann machen sie dies nicht und machen jenes nicht mehr. Und ich finde gerade Dinge, die einen stören, die muss man angehen. Das ist ja auch
Exposition.
Das, was man bei der PTSD macht. Es ist irgendwo auch eine Exposition. Aber wenn Sie sagen, das mit den Nachrichten, das hat ja keinen Sinn, dann gehen Sie in eine Partei oder machen sonst irgendwas oder schreiben einen Leserbrief oder machen so Aufnahmen, wie Sie es jetzt machen und machen ihre Podcasts mit solchen Themen auch, die Menschen einfach weiterbringen. Und das machen Sie ja auch. Das heißt, nur einfach abschalten und nichts tun ist immer schlecht.
Eindeutig, eindeutig. Und ich glaube, Sie können sich gar nicht den Nachrichten entziehen, wenn man zum Beispiel in Social Media unterwegs ist, da werden Sie bombardiert mit den Nachrichten und dann möchte ich nicht die Zeitungen nochmal aufschlagen und die gleichen Botschaften in einem, ich meine, negative Botschaften verkaufen sich einfach besser, weil das unsere Überlebensinstinkte besser aktiviert.
Auch das weiß ich nicht. Also wenn das Buch, was Sie ja zum Anlass genommen haben, dass wir miteinander sprechen, nehmen, ich finde, das ist ein positives.
Absolut.
Ich finde, das Thema ist natürlich, das erschütterte ich, das ist erstmal schrecklich, aber es ist positiv in dem Sinne, dass Wege aufgezeigt werden, wie man damit umgehen kann und wie diese Krankheit weggehen kann. Und dadurch ist es für mich ein positives Buch.
Das ist ja der Unterschied. Also ich habe ja immer zwischen dem Ereignis und dem Ziel,
ja,
diese Aufhellung der Dunkelheit, so kann man das formulieren, es sieht man bei Ihnen auch den Weg zum Lichte. Aber das, was wir häufig erleben in den Nachrichten, und da ist ja keine Perspektive da, sondern man zeigt, wie schlimm alles ist, obwohl die Welt so gut ist wie noch nie, ja, trotz der Rückschläge. Und da bin ich einfach für eine, sagen wir, sachgerechte Berichterstattung und nicht eine provozierende. Vielleicht aus dieser Perspektive mit Social Media, merken Sie den Unterschied, wie die junge Generation, die jetzt Social Media fast schon verinnerlicht hat, aufwächst und der Zeit vor 20 Jahren, wo das noch nicht präsent war?
Ja klar, also ich habe 3 Töchter, ich habe 5 Enkelkinder, 2 von denen sind noch zu klein, um Social Media zu nutzen. Die sind ja völlig abhängig davon und machen zum Teil auch sehr differenziert oder arbeiten damit sehr differenziert. Aber viele konsumieren das erstmal und ich finde es erstmal überflüssig. Dafür gibt es ja auch gescheite Nachrichtensendungen und so weiter, aber was sie in den Social Media machen, ist halt Dinge zu verkaufen, die, so wie sie auch sagen, schrecklich sind, negativ sind, die einem Mitgefühl entlocken oder auch meine Aggression aufbauen. Also wenn Sie haben eben nach der Resilienz gefragt. Der Begriff kommt ja eigentlich aus der Materialforschung, also von den Ingenieuren und sagt eigentlich, dass man eine Form hat, die dann irgendwann in ihren Ursprungszustand wieder zurückkommt. Das ist so ein Beispiel der Büroklammer. Das heißt, Sie nehmen eine Büroklammer, machen die auf und dann machen Sie die wieder zu und dann ist die wieder so ungefähr eine Büroklammer. Aber ich sage, die ist resilient gewesen. Die ist jetzt vielleicht ein Stück besser gewesen, weil Sie können das vielleicht auf Ihre Papiere besser anwenden, auf das, was Sie da klammern wollen. Also es lohnt sich eigentlich, diese Resilienz zu machen. Und wenn Sie, und das ist vielleicht abschließend auch wieder, was ist eigentlich Resilienz? Wo kommt man hin? Das, Sie haben ja gefragt, was kann man denn da machen? Schauen muss doch mal Leute an, die älter sind und die haben ja häufig so eine, nicht Altersweisheit, aber die haben doch, sehen alles ein bisschen gelassener oder vieles deutlich gelassener. Und dann gibt es diesen Begriff der posttraumatischen Reifung. Also wenn jemand durch ein Trauma durchgegangen ist, durch eine Traumafolgestörung durchgegangen ist, wenn man da schaut, was hat das eigentlich bewirkt? Die Beziehung zu den anderen, dann die neuen Interessen, also Sachen zu machen, dass man auch neue Wege geht, dass man aber auch sich selber mehr Selbstverantwortlichkeit gibt, mehr Eigenverantwortlichkeit und dass man, und das finde ich total toll, dem eigenen Leben nach eine bessere Wertschätzung gibt. Also ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, ihr müsst am Abend noch in den Spiegel schauen können und sagen, das war ein guter Tag und das hast du gut gemacht. Aber wenn man sagt, man hat heute irgendwie Mist gemacht, man hat einen über den Tisch gezogen oder so, schlechter Tag.
Kann ich nachvollziehen. Das ist eine wunderbare Brücke zu der nächsten Frage. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, dass wir ein paar Fragen stellen, die jeder Gast mit beantwortet. Und ich würde gerne erfahren, was Sie vielleicht Ihrem 20-jährigen Ich, dem Frank, als Ratschlag geben könnten.
Naja, das eine ist machen, also nicht drüber lamentieren, sondern machen, wissbegierig sein und andere auf den Weg mitnehmen.
Okay. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Muss nachdenken. Also gibt es ganz viele Bücher, aber ich glaube, das, was mich am meisten geprägt hat und eigentlich dann auch zur Psychiatrie, Psychotherapie gebracht hat, ist Stanley Milgram. Das
Das
Milgram-Experiment, das
wirkte.
ist Anfang der 60er Jahre, 61, 62, hat Milgram in den USA ein Experiment gemacht, wo er Studenten eingeladen hat in ein Labor oder man kann es auch sagen, einfach in Räumlichkeiten, hat denen vorgemacht, das ist ein Gedächtnisexperiment. Die Studenten saßen dann da und waren die Lehrer. Immer die Lehrer und dann gab es einen Schüler, der war in einem Raum, den sie nicht einsehen konnten. Sie konnten den aber hören und wenn der Schüler irgendwas falsch gemacht hat, was bei schwierigen Fragen immer der Fall ist, dann sollte der bestraft werden mit Elektroschocks. Erst ein bisschen, dann ein bisschen mehr, bis zu 450 Volt einer tödlichen Dosis. Und eine Reihe von Studierenden haben das bis zum Schluss gemacht, weil der Testleiter, der Studienleiter gesagt hat, das ist das Experiment, das musst du machen. Und für mich war das, ich habe das als 16-Jähriger verschlungen, als ich glaube, in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre kam die erste deutsche Auflage raus. Ich fand das irgendwie grässlich, dass man in so einer Welt lebt, wo Menschen zu sowas fähig sind, andere zu töten, nur weil sie Befehle dazu kriegen, obwohl sie die Menschen gar nicht
Autoritätspersonen.
kennen.
Genau.
Und ja, und dann gibt es viel Kritik an dem Experiment.
Warum? Es
Sehr
wurde ja mehrmals
skizziert.
repliziert, glaube ich. Ja?
Ja, es ist aber auch mehrmals gezeigt worden, dass es bestimmte Determinanten gab, die das so bewirkt haben, dass genau dieses Ergebnis rauskam. Das ist die Beziehung zu dem Versuchsleiter, ob man eine Erklärung hat, warum das jetzt wichtig ist, dass man den so foltert, und so weiter. Und ich glaube, dieses Buch hat mir gezeigt, dass man Wissenschaft machen kann, mit solchen Themen auch.
Ja,
Und deswegen habe ich
absolut.
Psychologie und Medizin studiert und bin dann das geworden.
Kann ich nachvollziehen. Eben Cialdini hat ja diese Autoritätshörigkeit auch später nochmal mehrmals bewiesen. Das erklärt auch diese Gräueltaten, die in der Kriegszeiten begangen werden von den Menschen, die Verantwortung an die Autoritäten abgeben. Das ist, glaube ich, auch der Sinn des Experiments, die Dissoziation. Mir wurde gesagt, ich habe es gemacht. Ja, das ist.
Genau.
Nee.
Also
Und
ich glaube,
dann.
das war ein ganz wichtiges Buch, was so eine Weichenstellung mit mir gemacht hat. Wenn man so 16 ist, hat man natürlich keine Ahnung, was man werden will. Und dann ist es irgendwie so geworden und das war auch gut so.
Absolut. Und die letzte zu geben, was ein bisschen anspruchsvollere Frage, Herr Professor Schneider, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Mehr geben als nehmen.
Sehr
Das
schön.
können Sie
Und sich.
natürlich ganz weit
Doch,
Ihren
ich meine,
Wertesystem
Sie haben ja
anlauern,
das
oder?
mit, die Heuristik war sehr klar, abends in den Spiegel zu schauen und darüber nachzudenken, ob man den Tag gut gelebt hat, ja, und nicht im Sinne von hedonistischer Perspektive, sondern ob man mehr gegeben hat als genommen. Ich bedanke mich herzlichst und bin sehr froh, dass solche Menschen wie Sie unsere Gesellschaft besser machen. Vielen herzlichen Dank.
Ich versuche es. Vielen Dank Ihnen, Herr Michalow.
Sehr, sehr
Danke für Ihr
gerne.
Interesse. Tschüss.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.